Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Eine ungewaschene, verlauste, verdreckte Kreatur. Um die geht's heute in Eine Stunde History. Eine ungewaschene, verlauste, verdreckte Kreatur. Man stelle sich mal vor, das würde heute, nehmen wir Alexander Dobrindt, über Luisa Neubauer sagen. CSU-Abgeordneter versus politische Aktivistin. Da würde ich sagen, nee, sowas machen wir nicht mehr, ne? Hass und Häme gehören zwar leider in der Öffentlichkeit immer noch dazu. Oft reden wir auch davon, dass die Grenzen des Sagbaren verschoben worden sind. Aber Politiker versus Aktivist, öffentliche Denunzierung als verdreckte Kreatur, da traue ich uns heute einen deutlich besseren Stil zu. Anders war das in den 60er Jahren. Natürlich unter historisch völlig anderen Vorzeichen. Solche Vergleiche sind eh immer ein bisschen schief und auch mit völlig anderen Protagonisten. Aber der CSU-Abgeordnete im historischen Beispiel hieß Franz Xaver Unertel, war 17 Jahre Bundestagsmitglied und wollte unter anderem die Todesstrafe wieder einführen. Damit soll über ihn genug gesagt sein. Denn es soll vor allem heute um das Ziel seiner Beleidigungen gehen, der noch sehr, sehr viel mehr Hass ertragen musste als dieses eine Zitat. Und für diesen Mann reicht vielleicht auch der Begriff Aktivist nicht aus. Denn wahrscheinlich war er viel, viel mehr. Bei uns geht es heute um das Attentat auf Rudi Dutschke.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hast du den mal live gesehen?
Nee.
Nee? Rudi Dutschke? Aber schon ein Zeitgenosse von dir, könnte man sagen.
Naja, also das ist jetzt ein bisschen, aber na gut, das akzeptiere ich.
Naja, aber du hast ihn jedenfalls erlebt, auch noch als er am Leben war. Rudi Dutschke ist geboren in der Nähe von Luckenwalde in Brandenburg. März 1940 und ist da dann also im Krieg aufgewachsen.
Ja, und eigentlich deutet während seiner Kindheit überhaupt nichts darauf hin, dass er einen revolutionären Lebensweg gehen wird. Sein Vater ist Postbeamter. Mhm. Rudi ist Jugendlicher, als die DDR gegründet wird. Und er geht als Kind in die evangelische junge Gemeinde in Luckenwalde. Das klingt zunächst mal gar nicht so richtig spannend und harmlos, war es aber gar nicht. Denn die junge Gemeinde, die war im Visier von Stasi und SED. Die Mitglieder der jungen Gemeinde, die wurden von der Oberschule geschmissen oder sie mussten aus der jungen Gemeinde austreten. Mhm. Anfang der 1950er Jahre gab es dann Enteignungen von deren Tagungsstätten, die Pfarrer wurden verhaftet und die junge Gemeinde wurde als illegale Organisation diffamiert. Die Staatsjugend FDJ wurde sozusagen gesäubert von Leuten, die auch in der jungen Gemeinde waren.
Also christliches Engagement in der DDR, praktisch schon sowas wie Opposition. Also war Rudi Dutschke dann auch davon betroffen, wenn er da in der Jugendgemeinde aktiv war?
Nee, zunächst einmal war er nicht davon betroffen, weil er hatte gar nicht so sehr religiöse Motive. Er war eher Leistungssportler. Er wollte Zehnkampf machen, dann wollte er Sportreporter werden, also einigermaßen unverdächtige Tätigkeiten. Um all das machen zu können, musste er als 16-Jähriger in die FDJ eintreten.
Genau, da hat er den Wechsel praktisch gemacht.
Genau, man kann einfach sagen, er hat sich versucht, mit der Umgebung, in der er nun mal lebte, zu arrangieren. Der Bruch kam dann mit dem Aufstand in Ungarn 1956. Dadurch wurde Rudi Dutschke politisiert.
Zum Ungarnaufstand 1956 haben wir auch eine Stunde History im Angebot. Übrigens findet ihr in unserem Archiv, wenn ihr mal ein bisschen durchsucht. Jetzt hast du gesagt, er politisierte sich dann nach Ungarn 1956. Wie?
Er hat einfach Vergleiche angestellt. Er beklagte die militärische Unterdrückung des Aufstandes und er fand den demokratischen Sozialismus der Ungarn gut, den sie nämlich forderten. Und er wollte eine Äquidistanz zur USA und zur UdSSR, also gleicher Abstand zu den beiden Supermächten, weil er auf beiden Seiten das Fortdauern von Nazi-Mentalitäten sah. Und dadurch kam er natürlich auch in den Gegensatz zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der einzigen Partei in der DDR. 1956 kam der nächste Schritt, der für ihn problematisch wurde. Da wurde nämlich die Nationale Volksarmee gegründet und er lehnte als dann 18-Jähriger den Eintritt in die NVA ab. Er sei Pazifist, sagte er, und ein religiöser Sozialist. Das gab, kann man sich vorstellen, Ärger in der Schule. Mhm. 1958 wurde sein an sich sehr gutes Abitur auf befriedigend herabgestuft und damit konnte er in der DDR nicht mehr studieren.
Kein Studium für Rudi Dutschke. Was hat er dann stattdessen gemacht?
Er hat eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann in Luckenwalde. Danach hat er den Antrag gestellt auf ein Studium der Sportjournalistik. Das wurde aber eben abgelehnt, weil er wiederum die NVA abgelehnt hat. Mhm. Und er war sozusagen ein Paradebeispiel für Abstrafungsmechanismen des Systems. Wer nicht 100% dafür war, der ist 100% dagegen. Und das muss alles bestraft werden. Und dadurch schaffte sich das System der DDR zigtausendfache Gegner oder lustlos Menschen, die das Ganze aus Zwang und eben ohne Überzeugung mitgemacht haben.
Jetzt war Rudi Dutschke aber irgendwie kein lustloser Mensch, sondern hatte noch Ziele, die versuchte er umzusetzen, aber indem er halt einen Ausweg aus der DDR suchte.
Ja, und das war etwa ein Jahr vor dem Mauerbau im August 1961. Da besuchte er ein Gymnasium in Berlin-Tempelhof. Das war damals gar kein Problem. Er konnte einfach hin und her und rüber und wieder zurückgehen. Mhm. Dort machte er das Abitur neu und dann wollte er Sportreporter, Achtung, beim Axel Springer Konzern werden, und zwar beim Boulevardblatt BZ.
Das wird noch wichtig, dass er ausgerechnet dahin wollte. Ne?
Genau, und er lebte teilweise jedenfalls eine Zeit lang hier, also in West-Berlin und teilweise in Ost-Berlin, also immer so eine Art Grenzgänger. Und der Umzug nach West-Berlin, der fand statt am 10. August 1961, also genau 3 Tage bevor die Mauer in Berlin gebaut wurde. Dann hat er versucht, an dem Tag, als sie gebaut wurde, am 13. August, diesen Mauer, jedenfalls einen Teil davon, wieder einzureißen. Dann begann er das Studium an der FU in Berlin, und zwar Geschichte und Soziologie. Und damit war er dann in der Berliner Studentenszene angekommen.
Mit so einem Stück Seil einfach, ne? Wollte er das Ding wieder runterrocken. Rudi Dutschke war quasi in seinem ganz besonderen Biotop West-Berlin angekommen, von wo aus er dann tatsächlich in ganz Deutschland, Ost wie West, bekannt werden sollte. Von den einen geliebt, von vielen anderen aber eben auch gehasst. Und wozu Hass so führen kann, das erzählt uns jetzt für eine Stunde History Mathis Jungblut.
Karfreitag, 12. April 1968. In West-Berlin sind tausende Menschen auf der Straße, Steine fliegen, die Polizei setzt Wasserwerfer ein und Autos brennen. Die Stimmung ist gereizt.
Es mögen jetzt etwa 3.000 bis 4.000, vielleicht sogar 5.000 junge Demonstranten sein, die hier vor dem Gebäude des Springer Verlages stehen, mit Fackeln und roten Fahnen. In Sprechchören formulieren sie immer wieder ihren Protest gegen diese Zeitung, gegen diesen Verlag.
Okay, okay. Um das zu verstehen, müssen wir mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ende der 60er Jahre. Die Studentenbewegung aus den USA kommt auch in Deutschland an. Vor allem an den Unis lehnen sich die Studierenden auf. Gegen die verkrusteten Strukturen, gegen geplante Notstandsgesetze der Großen Koalition und natürlich gegen den Vietnamkrieg. Auf den Demos und bei Diskussionsrunden im Fernsehen sticht ein Mann immer mehr heraus: Rudi Dutschke. Er will nichts Geringeres als die Revolution.
Wir sind viele im SDS, die meinen, dass es notwendig ist, um Mensch zu bleiben, sich politisch zu betätigen und die ganze Kraft dafür einzusetzen. Wenn Sie das berufsrevolutionär nennen, dann sind wir das.
6-mal in der Woche versammeln sich beim SDS Schüler, Arbeiter und Studenten. Dutschke erteilt Lektionen in revolutionärer Theorie.
Dabei zurückgreifend auf Marx: Es gibt keine Notwendigkeit des Sieges der Revolution in der Geschichte.
Okay, okay, stopp nochmal. SDS, Marx, Revolution. Wer ist dieser Dutschke?
Dutschke, Alfred Willi Rudi, geboren 7. März 1940 in Schönefeld, aufgewachsen in Luckenwalde, Brandenburg, Flucht aus der DDR vor dem Mauerbau, Studium an der Freien Universität Berlin ab 1961, Organisation von Anti-Vietnam-Demos ab 65, Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS ab Juni 65, Wortführer in der außerparlamentarischen Opposition APO ab 66.
Alles klar. Der Sohn eines Postbeamten aus dem beschaulichen Luckenwalde wird zum Anführer einer ganzen Studentenbewegung und legt sich mit der Bild-Zeitung an.
Es gibt 122 Länder auf dieser Erde. Wenn man die Bild-Zeitung aufschlägt, erfährt man, dass es ein Land gibt, im Höchstfall, und nicht mal, was in diesem Lande geschieht.
Dutschke ist Medienstar. Held der Jungen, der Alternativen und von denen, die genug haben von diesem spießigen Deutschland der 50er und 60er. Doch er kommt nicht überall gut an.
Bundesminister Franz Josef Strauß spricht von dem ungewaschen und unrasiert ausschauenden Dutschko. Der Oberbürgermeister Schlapper von Baden-Baden nennt sie einen Kirchenschänder, Rabauken und Flegel. Und der CSU-Bundestagsabgeordnete Frank Xaver Unertel nennt Dutschke eine ungewaschene, verlauste, verdreckte Kreatur. Wie erklären Sie sich diesen Hass?
Vor allem die Bild-Zeitung und die Berliner BZ, beide vom Springer Verlag, hatten es auf ihn abgesehen.
Wer Terror produziert, muss Härte in Kauf nehmen. Stoppt den Terror der Jungroten. Wer es wohl meint mit Berlin, der jage endlich die Krawallradikalen zum Tempel hinaus. Unruhestifter unter Studenten ausmerzen.
Dann der 11. April 1968.
Es ist furchtbar anzusehen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen. Und außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den 3-4 Schüssen getroffen wurde. Es ist einfach schrecklich zu sehen.
Josef Bachmann ist 23 Jahre alt und hat eine Neonazi-Zeitung in der Tasche mit der Überschrift Stoppt Dutschke. Er wird zu 7 Jahren Haft verurteilt, begeht dann später Selbstmord. Dutschke überlebt das Attentat, aber nur knapp. Über die Ostertage 1968 erlebt die Bundesrepublik daraufhin die größten Unruhen in ihrer noch jungen Geschichte. In Berlin, Hamburg, Essen und München brennen Lieferwagen des Springer Verlags. Viele Studierende versuchen, die Auslieferung der Springer Zeitungen zu verhindern. Es ist der Höhepunkt, aber auch der Anfang vom Ende der deutschen Studentenbewegung.
Mathis Jungblut für eine Stunde History über den Mordanschlag auf Rudi Dutschke. April 1968. 1968, ich meine allein diese Jahreszahl, ist ja schon ein Symbol geworden. Die 68er und Rudi Dutschke ganz sicher ihr Wortführer der Studentenbewegung in West-Berlin, in Westdeutschland. Und ich glaube, da werden viele Rudi Dutschke auch immer wieder verorten, im Westen, obwohl er ja im Osten, also in der DDR, groß geworden ist. Das ist ein bisschen paradox, oder Frau Kahl?
Ja, das ist ein bisschen paradox. Er ist natürlich berühmt geworden als Studentenführer, als Anführer der rebellischen Studenten von West-Berlin. Aber er war aus der DDR und die DDR hat ihn geprägt. Seine Kindheit in der damaligen DDR, die hat ihn sehr geprägt und die hat ihn auch ein bisschen unterschieden von den anderen westdeutschen Studenten.
Michaela Kahl, Politikwissenschaftlerin und Rudi Dutschke-Biografin bei uns in einer Stunde History. Hallo Frau Kahl.
Hallo, ich grüße Sie.
Wie prägend ist denn jetzt dieser DDR-Hintergrund tatsächlich genau? Sie sagen, es hat ihn so ein bisschen unterschieden von seinen Zeitgenossen.
Ja, also seine Kindheit in der DDR hat ihn in verschiedener Hinsicht geprägt. Sehr herausragend natürlich einmal als Christ. Rudi Dutschke wuchs in einem sehr protestantischen Umfeld auf. Seine Mutter, an der er unheimlich hing, die war sehr religiös und das prägte ihn tatsächlich in frühester Kindheit. Er war in der DDR Mitglied der jungen Gemeinde, regelmäßiger Gottesdienstbesucher und für seine späteren Genossen war sein beharrliches Festhalten am Christentum doch oft etwas befremdlich. Aber wenn man Dutschke so betrachtet, dann sieht man ja diesen protestantischen Ethos, den er vertrat und der ließ tatsächlich kein Auseinanderfallen von Reden und Handeln zu und das machte ihn so ganz speziell glaubwürdig. Aufgelöst hat sich für ihn diese Problematik mit dem Christentum eigentlich erst, als er seine Frau kennenlernte, die ja Theologie studierte, und auch den Theologen Ernst Bloch. Da fühlte er sich
verstanden.
Die
beiden haben ja auch richtig geheiratet. Da habe ich auch mich so ein bisschen gewundert. So ein Studentenführer, freie Liebe und so, der heiratet richtig.
Ja? Ja, Rudi Dutschke war nichts Peace, Love, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Er ist zwar das Symbol für 68, aber eigentlich war er kein 68er, sondern so ein Revolutionär aus dem 19. Jahrhundert. Ein Romantiker mit unheimlich viel Werten, unheimlich viel Ethos und unheimlich viel Pathos.
Und dieser christliche Hintergrund, dieses protestantische Elternhaus, hat ihn ja im Grunde aber schon sehr früh auch in Konflikt mit dem DDR-System gebracht.
Ja, also tatsächlich hat er ja einen Konflikt mit dem DDR-System gehabt, weil er sich geweigert hat, seinen Dienst in der Nationalen Volksarmee abzuleisten. Er hat ja sich da öffentlich dagegen ausgesprochen und hat auch einen Schreiben an den Direktor seiner Oberschule geschickt mit den berühmten Worten: Meine Mutter hat uns 4 Söhne nicht für den Krieg geboren. Wir hassen den Krieg und wollen den Frieden. Das wird natürlich schon immer im Zusammenhang gesehen mit Christentum und auch mit Pazifismus, Dutschke. Und das würde ich absolut verneinen, beides.
Okay.
Und zwar, Rudi Dutschke war kein Pazifist, zu keiner Zeit. Er war ein Revolutionär, der den Kampf mit der Waffe unter bestimmten Umständen immer mitdachte. Sein Christentum war kein friedliches, kein duldsames Christentum, sondern so ein revolutionäres Christentum, à la Thomas Münzer. Das hat nicht zur absoluten Gewaltfreiheit aufgerufen, sondern zum Widerstand und unter Umständen auch zum bewaffneten Widerstand. Diese Weigerung, nicht in der NVA zu sein, das hat er ja dann auch in einer Rede in seiner Schule doch eigentlich ganz gut erklärt. Und zwar in dieser Rede hat er sich zur Wiedervereinigung bekannt und er hat gesagt, dass er nicht in einer Armee dienen wolle, die den Auftrag haben könnte, auf eine andere deutsche Armee zu schießen. Und da haben wir einen weiteren Punkt, der ihn von den Genossen in West-Berlin unterschied und der auf seine DDR-Vergangenheit zurückzuführen ist. Die deutsche Wiedervereinigung, das war für ihn ein ganz zentraler, wichtiger, politischer und persönlicher Punkt. Und auch damit unterschied er sich deutlich von den Westberliner Genossen.
Am Anfang haben wir ja schon mal das Wörtchen Paradox in den Mund genommen. Und paradox finde ich auch, dass Rudi Dutschkes erster Job dann im Westen ein Job als Sportreporter war. Und zwar für eine Zeitung des Springer Verlags, mit dem er ja später gnadenlos auf Kriegsfuß stand. Und dem er sogar später eine Teilschuld für den Mordanschlag auf ihn zusprach. Wie ist er da gelandet?
Na, der Rudi Dutschke war ein begeisterter Sportler. Er war Leichtathlet, er war drittbester Zehnkämpfer der DDR und er wollte in der Jugend auch an den Olympischen Spielen teilnehmen. Also er war richtig ehrgeizig. Er war ein bisschen zu klein, deshalb hat das nicht so ganz geklappt. Und um dem Sport verbunden zu bleiben, wollte er Sportjournalismus studieren. Dies hat ja nicht funktioniert. Aufgrund seiner Weigerung, der NVA beizutreten, durfte er in der DDR nicht studieren. Mhm. Und er ist dann nach West-Berlin gegangen, um hier sich diesen Traum vom Sportjournalismus zu erfüllen. Sein Abitur war nicht anerkannt im Westen. Er musste das Abitur nachholen an der Askanischen Schule in Berlin-Tempelhof. Und schon zu dieser Zeit hat er als Sportreporter für die BZ geschrieben, die ja zum Springer Verlag gehörte. Mhm. Also er hat sich niemals erklärt, warum er das gemacht hat. Aber ich denke, die Begründung liegt darin, wieder einmal, dass Dutschke aus der DDR war und die Springer-Kampagne doch etwas sehr Westdeutsches. Das Unbehagen angesichts der Machtkonzentration im Springer-Konzern und die damit verbundenen Manipulationsmöglichkeiten, damit wurde Dutschke erst so richtig mit Beginn seines Soziologiestudiums an der FU Berlin konfrontiert. Seine erste Aktion galt nicht dem Springer-Konzern oder irgendwelchen Manipulationsideen, sondern seine erste politische Aktion war der ziemlich sinnlose Versuch, die Mauer mit Hilfe einer Schnur zum Einsturz zu bringen. Ja. Das war so ganz am Anfang seiner Westberliner Zeit noch sein Thema. Das hat sich natürlich dann geändert. Da kamen viele andere Themen hinzu.
Ja, wann kamen diese Themen denn hinzu? Ich meine, ich finde das auch interessant. Er hat eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, glaube ich, in der DDR. Jetzt haben Sie gerade beschrieben, wie er dann Sportreporter werden wollte. Und dann landet er aber in Berlin an der FU und studiert Soziologie, Philosophie und Ethnologie. Also so einen kompletten intellektuellen Wandel legt er da ja eigentlich hin.
Ja, also es war so, das hat er tatsächlich erklärt. Er hat einem Freund geschrieben, dass er eben in West-Berlin jetzt studieren wird. Die Mauer ist ja dann auch gewesen, er konnte ja dann auch nicht mehr zurück. Und Sportjournalismus konnte man wohl zu dieser Zeit nur in Leipzig studieren. Das ging nicht mehr. Journalismus wollte er nicht studieren, das war ihm zu vage. Und so hat er sich urplötzlich für Soziologie entschieden. Ein bisschen überraschend kam es, aber es hat natürlich gut gepasst. Er war am Anfang sehr allein, er hat unheimlich viel gelesen, die Bücher sind seine Familie, seine Freunde geworden, er war unheimlich ehrgeizig und er hat im Wintersemester 61/62 begonnen zu studieren, da war ja die Familie dann nicht mehr da, er war tatsächlich ganz allein, er hat viel gelesen, hat sich mit kritischen Marxisten wie Lukács und Bloch beschäftigt, mit Anarchisten und vor allem kritische Theorie, Marcuse und so etwas gelesen und hat damit dann den theoretischen Grundstein für seine spätere Rolle als Studentenführer gelegt.
Aber das ist für mich immer noch ein ziemlich steiler Weg von ambitionierten Soziologiestudenten zum Wortführer der Studentenbewegung. Gibt es da irgendeinen Schlüsselfaktor, den Sie vielleicht ausmachen können, warum er später diese prominente Rolle hatte?
Naja, diese prominente Rolle hatte er natürlich vor allem aufgrund seiner Person, seines Charismas, seiner unglaublichen Glaubwürdigkeit. Also jeder, der ihn erlebt hat, der hat ihn vielleicht nicht verstanden, aber er hat gespürt, der meint das ernst und er meint etwas Positives. Ja? Der will wirklich die Welt verändern, das ist kein Spinner, das ist kein Träumer. Der glaubt wirklich daran, der stellt sich wirklich in den Dienst dieser Sache. Also ich würde sagen, es gibt ja immer so Momente, wo bestimmte Personen heraustreten aus der Menge und irgendwie sich an die Spitze von solchen Bewegungen stellen, und Rudi Dutschke war tatsächlich so eine Person, die im Moment des Kairos dann einfach diese Führungsrolle übernahm. Und da gab es auch keinen zweiten in ganz Westdeutschland, der so eine Rolle einnehmen konnte. Also Theoretiker gab es natürlich auch noch andere. Da gab es in Frankfurt den Hans-Jürgen Krahl. Aber Rudi Dutschke war eben auch schon rein optisch, auch für den braven Bürger, der ihn fürchtete, der Inbegriff des Berufsrevolutionärs.
Eine letzte Sache noch, Frau Karl, vielleicht, weil wir ja auch gerade bei seinem Attentat gewesen sind, April 1968. Tatsächlich ja von konservativen, ultrarechten Kräften im Land mehr oder weniger zum Abschuss freigegeben. Rudi Dutschke mit Ach und Krach überlebt, aber dann wieder zurückgekämpft ins Leben. Wie ist er mit diesem Attentat umgegangen?
Also zu anfangs hat es ihn tatsächlich radikalisiert. Es gibt Aussagen, da hat er tatsächlich kurzzeitig verstärkt für Gewalt plädiert. Kann man sich auch vorstellen. Ich meine, er konnte nicht mehr reden, er hatte alles vergessen, er konnte sich kaum mehr bewegen. Die Schüsse haben ihn zum Epileptiker gemacht. Am Anfang war er einfach wahnsinnig verzweifelt. Er wusste nicht, wie es weitergeht. Aber er hat sich relativ schnell gefangen, muss man sagen, und hat dann tatsächlich den Kampf seines Lebens aufgenommen, was, finde ich, schon die Größe Rudi Dutschkes zeigt. Er hat trainiert, Körper und Geist, wie ein kleines Kind hat er alles wieder neu erlernt. Am Ende hat er eine Doktorarbeit geschrieben, die wirklich bewiesen hat, er ist absolut wiederhergestellt. Und da kommt sicherlich nochmal der Christ auch zum Tragen. Er hat ja von sich aus dem Attentäter die Hand gereicht, hat ihm verziehen, hat auch den Attentäter als Opfer gesehen und hat ihn eingeladen, mitzuarbeiten an einer besseren Welt. Und das, denke ich, ist schon ein riesiges Beispiel für diese christliche Feindesliebe und Güte und sicherlich eine der größten menschlichen Gesten, die mir persönlich im Leben je begegnet ist.
Also ihr merkt, wenn man sich mit dem Leben von Rudi Dutschke auseinandersetzt, hat man viel zu lernen und viel zu schreiben. Das hat Michaela Karl gemacht und uns eben davon erzählt hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Karl.
Ich sag danke.
Rudi Dutschke also, Vordenker und Sprachrohr, von mir aus sogar Anführer der Studentenbewegung. Das Matthias ist ja aber auch an sein für sich genommen, schon so ein ausgelutschter Begriff, Studentenbewegung. Ne? Stellt man sich so ein paar Hippies vor, Schlaghosen, ein bisschen Rockmusik oder so. Das ist aber natürlich viel mehr gewesen als nur das.
Ja, und die Ziele waren auch sehr unterschiedlich oder die Angriffspunkte der damaligen Gesellschaft. Es gab mehrere sozusagen. Die Studenten, die wollten einmal ihre Universitäten völlig renovieren, die galten als verstaubt und nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Viele Professoren führten sich auf wie Götter und es gab dann eben auch viele, die eine Nazi-Vergangenheit hatten. Und es gab den Slogan, der sehr berühmt geworden ist, der lautete: Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Sie wollten also eine grundlegende Reform der Hochschulen und zudem waren die Studenten der 1960er Jahre die erste Generation, die nichts, aber auch wirklich nichts für den Holocaust konnten, weil sie zu jung waren. Und sie waren die ersten, deren Väter und Großväter zur Tätergeneration gehören konnten. Aber die Alten sprachen nicht darüber und die Jungen, die fragten immer aggressiver nach. Es gab also einen Generationenkonflikt zwischen Kindern und Eltern. Die Kinder, die Studenten dann, wollten Aufklärung, die Eltern wollten schweigen und vor allem vergessen.
Das wäre jetzt vielleicht eine familiäre Motivation, was ändern zu wollen, aber es gab natürlich auch politische Vorstellungen innerhalb dieser Studentenbewegung.
Ja, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu hören, vor allem, was Rudi Dutschke dann dazu beigetragen hat. Heute heißt es ja manchenort linksgrün versifft, sei diese Generation gewesen. Ja. Tatsächlich suchten sie einen anderen Weg für die Gesellschaft, gegen kapitalistische Ausbeutung, gegen koloniale Unterdrückung, gegen Missachtung indigener Völker, gegen Autoritarismus, indem sie die Reste des Nationalsozialismus sahen. Und dagegen sollte eine eher linksgerichtete Gesellschaft entstehen, nicht wie in der UdSSR, nicht wie der real existierende Sozialismus und auch nicht, wie dies die SPD sich vorgestellt hat im Godesberger Programm mit dem demokratischen Sozialismus. Das alles nicht.
Ja, aber wenn es nicht das eine und auch nicht das andere sein sollte, was dann? Die Ideenlehre und die Gedankenwelt von Rudi Dutschke kriegt eben von manchen Experten, weil sie so einzigartig war, auch einen eigenen Namen verpasst, nämlich den Dutschkismus. Und Journalist Carsten Prien hat ein Buch geschrieben mit genau diesem Titel: Dutschkismus, Rudi Dutschkes politische Theorie. Hallo, Herr Prien.
Hallo.
Jetzt haben Sie ein ganzes Buch drüber geschrieben, Herr Prien. Das muss für unsere Zwecke jetzt aber vielleicht etwas kürzer gehen. Was beinhaltet er, dieser Dutschkismus, so im Großen und Ganzen?
Ja, also zunächst wurde der Begriff als Begriff der Polemik verwendet. Also es gab einen Zeitungsartikel in der Welt von einem Wilhelm Schlamm. Mhm. Und danach wäre der Dutschkismus die Fortsetzung der Politik mit kindischen Mitteln. Also eine Klamauk-Politik. Diese Art der Verwendung fand dann wieder ihre Antwort in einer Kritik des Dutschkismus als Gerücht, nämlich im SDS selbst, wo Bernhard Blanke diese Art der Personalisierung gesellschaftlicher Widersprüche und die Redelsführertheorie allgemein kritisierte als Produkt spätbürgerlicher Öffentlichkeit. Mhm. Das hatte allerdings den Nachteil, dass damit ganz aus dem Gesichtsfeld verschwand, was es tatsächlich an politischer Theorie von Rudi Dutschke gab. Darauf kam erst später, 1970, veröffentlichte Günter Bartsch, ein Zeithistoriker, ein Buch mit dem Namen Schulen des Marxismus, in dem er eben halt den Dutschkismus als eine dieser Schulen des Marxismus aufzählt und auch treffsicher ihren Wesenskern benennt, nämlich die dialektische Einheit von Selbst- und Gesellschaftsveränderung als der rote Faden, der sich aufspinnt weiter über die Geschichtstheorie, Strategie, Taktik und Organisationsfrage. Nämlich ausgehend von dieser Einheit, die ja schon bei Marx vorformuliert ist, versteht Dutschke die Geschichte als Bildungsgeschichte der menschlichen Gattung. Und die Strategie zur Emanzipation ist für ihn die Gleichzeitigkeit von Kultur- und Basisrevolution, also Revolution als Prozess, nicht als Akt. Und die Taktik, die das leisten soll, formuliert Dutschke als Einheit von Sozialisierung und Demokratisierung.
Okay, Herr Prien, ich glaube, wir haben nicht allen Sozialismus und Kommunismus pro Seminar belegt. Vielleicht können Sie uns das nochmal so eben auch anhand eines, oder steckt darin irgendwo auch ein politisches Programm in dieser politischen Theorie? Also wie hat Dutschke sich überlegt, das tatsächlich umzusetzen? Oder was hat man ihm vielleicht auch in ihm lesen können, wie das umgesetzt werden soll?
Ja, also schlagwortartig könnte man sagen, er stellte Lenins Berufsrevolutionären die Revolutionäre im Beruf entgegen. Mhm. Das heißt, er wollte, dass es eine Organisation gibt, die alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst, in denen die Menschen selbsttätig ihre gesellschaftlichen Verhältnisse, ihre gesellschaftlichen Bereiche verändern und sich aneignen. Und aneignen im doppelten Sinne, also sich die Entscheidungsmacht erkämpfen, Demokratisierung, und sich gleichzeitig die Verfügungsgewalt über die Mittel erkämpfen, also Sozialisierung. Und das verstand Dutschke eben halt als eine dialektische, sich wechselseitig bedingende Einheit.
Und diese Organisation wäre eine Partei gewesen? Oder was hätte man sich da vorstellen können?
Nicht im traditionellen Sinne, aber schon in dem Sinne Partei, dass sie als Partei, also als Part, Teil für das Ganze steht, also ein Spiegel der gesellschaftlichen Gesamtheit sein sollte, von denen, die sich in ihr organisieren.
Was ist das für eine Staatsform oder auch Gesellschaftsform, die man sich da am Ende drunter vorstellen kann? Weil es ist ja keine Räterepublik à la Sowjetunion. Ich höre da auch keinen Parlamentarismus raus. Wie hätten wir nach Dutschke zusammengelebt?
Also den Parlamentarismus hat Dutschke nicht ausgeschlossen. Mhm. Das war einer dieser gesellschaftlichen Bereiche, die er zurückerobern wollte durch die bewusst gewordenen Massen. Aber allerdings schwebte ihm schon eine Art Räterepublik vor, aber eben nicht eine, die sozusagen rein politizistisch über Rechte fungierte, sondern direkt über die Selbstbestimmung am Arbeitsplatz und im Lebensbereich. Also Räte sowohl auf regionaler Ebene im Bereich der Freizeit, wie auch im Betrieb. Also das sollte eine direkte Demokratie sein, die zurückgebunden ist an den gesellschaftlichen Produktionsprozess.
Jetzt wird ihm ja nachgesagt, sich aber vom Sozialismus zum Beispiel der Sowjetunion und auch der DDR scharf abzugrenzen. Was sind denn da vielleicht die wichtigsten Kriterien, durch die er sich abgrenzt?
Also Dutschke hat eine Dissertation geschrieben über die Oktoberrevolution, indem er zunächst die Oktoberrevolution zurückholt in die Kontinuität russischer Geschichte und in der Kontinuität dann eben auch die Sowjetunion begreift als Rekonstruktion oder Restauration asiatischer Produktionsweise, wie es bei Marx heißt, also einer Form von Staatssklaverei, wo der Staat das Mehrprodukt abschöpft und nicht wieder zurück in die Basis fließt, was zu einer gesellschaftlichen Stagnation führt. Sein Fazit war, dass alles real ist am Realsozialismus, nur nicht der Sozialismus.
Ja.
Und dass die Sowjetunion mit Sozialismus nichts, dann setzt ein Ausrufungszeichen in Klammern dahinter, zu tun hat.
Das heißt, wenn ich mir so überlege, wo er vielleicht nach Inspiration gesucht hat, waren Lenin und Stalin nicht unbedingt seine größten Vorbilder?
Das waren eher die, an denen er sich kritisch abgearbeitet hat. Also er begriff halt den Stalinismus oder auch den Marxismus-Leninismus als Ideologie der Bürokratie als herrschender Klasse. Also es wurde sich eben halt für diese Staatssklaverei ein Marxismus in Anführungszeichen hergemacht, der den Bedürfnissen der herrschenden Klasse entsprach.
Wenn man jetzt tatsächlich von Dutschkismus spricht, Herr Prien, dann ordnet man Rudi Dutschke ja wirklich aber auch im obersten Regal sozialistischer Figuren ein. Also wir haben den Marxismus, Leninismus, Stalinismus haben Sie erwähnt, Maoismus, Trotzkismus, manchmal spricht man noch von Castroismus und dann hat man viele Spielarten des Sozialismus. Und Rudi Dutschke kann man da mit einsortieren?
Also die Ismen, das ist natürlich einerseits auch eine Möglichkeit, polemisch etwas in den Griff zu bekommen. Mhm. Aber man kann natürlich auch etwas Ismus nennen, wenn man auf die Kohärenz eines Theoriegebäudes hinweisen will. Und die ist bei Dutschke tatsächlich gegeben. Also es gibt eine kohärente politische Theorie, auch wenn Dutschke sich immer tagespolitisch aktuell als Aktivist auch geäußert hat, dass man keine geschlossene Darstellung von ihm findet, kann man sagen, dass er eben eine Lehre aufgestellt hat, die in sich kohärent ist und dazu eben halt dann das Ismus zur Verdeutlichung.
Ich frage mich jetzt noch, ob man Rudi Dutschke zu Lebzeiten eigentlich verstanden hat oder ob man ihn einfach so abgestempelt hat als diesen langhaarigen Studentenführer da, der ein bisschen einen auf der Straße als Rebell macht. Aber er hatte ja offensichtlich auch eine Menge politischen, theoretischen Hintergrund.
Ja, also ich denke, man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, dass auch enge Weggefährten ihn nicht wirklich verstanden haben. Ja. Weil das, was in der Retrospektive als die 68er Bewegung erscheint, war natürlich in sich sehr heterogen und hatte auch unterschiedliche Zielvorstellungen. Und die Dutschke-Fraktion oder auch die Fraktion um Hans-Jürgen Krahl, die wurden damals zwar zu Sprechern der Bewegung, hatten aber Ziele, die über diese Liberalisierung, die die 68er-Bewegung mit sich gebracht hat, weit hinausgingen und die auch anders fundiert waren als die Masse der Bewegung.
Denn die Gedankenwelt von Rudi Dutschke war offensichtlich sehr komplex und hatte sich tief auseinandergesetzt und er hatte sich tief auseinandergesetzt mit Sozialismus und Marxismus. Haben wir jetzt nochmal gelernt von Carsten Prien. Danke fürs Gespräch, Herr Prien.
Ja, ich danke.
Matthias, jetzt waren wir gerade doch so ein bisschen Hals über Kopf in etwas Dutschkismus, Sozialismus-Analyse gelandet. Gedankenwelten, die wohl auch viele seiner Zeitgenossen gar nicht richtig geschnallt haben, weil sie so komplex waren. Was ist denn dann ernsthaft diskutiert? Das Erbe der Studentenbewegung, weil allein, ich sag mal, der intellektuelle Funke kann es jetzt nicht gewesen sein.
Also ich habe den jedenfalls nicht verstanden. Es begann aber damals etwas, was tatsächlich sich dann durchgesetzt hat, nämlich eine Debatte über die Nazi-Vergangenheit und es entstanden neue Bewegungen. Ein Beispiel, die Grünen, über deren Gründungsparteitag im Januar 1980 haben wir eine Sendung gemacht und auch in unserem Buch etwas geschrieben, aber es gab eben auch gewalttätige Grüppchen oder Gruppen, später dann die RAF, die Rote Armee-Fraktion. Es sind neue Lebensformen entstanden, die Kommunen oder die Wohngemeinschaften. Der Stil an den Universitäten, der hat sich tatsächlich geändert. Aus den Lehrenden wurden regelrechte Menschen, mit denen man diskutieren konnte und gemeinsam lernen konnte. Sexualität und wie darüber geredet wurde, änderte sich. Es trat die Schwulenbewegung an die Öffentlichkeit, die Frauenbewegung, die Politik wurde beeinflusst. 1969 gab es die erste Regierungsbeteiligung der SPD und Jusos, Jungliberale oder Bürgerinitiativen übernahmen so ein bisschen das Kommando in dieser Gesellschaft und das hat schon langfristige Folgen gehabt.
Absolut, ich finde, das sind ganz alltägliche Veränderungen, die wir da eigentlich bis heute zu spüren kriegen. Aber wenn wir uns trotzdem vielleicht nochmal so diese Gedankenwelt, auch das politisch-ideologische anschauen wollen, wird es ja eigentlich ganz schaurig, wenn man bedenkt, dass viele dieser alten Studentenbewegungsmitglieder irgendwann ganz rechts gelandet sind, ganz rechtsextrem geworden sind.
Ja, das ist eine dieser vielen Merkwürdigkeiten, über die man dann stolpert. Vielleicht kann man das damit erklären, dass eben die politische Geografie kein Strich ist, sondern ein Kreis. Und an diesem Kreis gibt es Enden, die sich ganz oben sozusagen knapp nicht berühren. Und sie beschreiben das, was man als extreme Rechte oder extreme Linke nennen könnte. Also die sind sich da oben sehr nahe und es ist nicht mehr so richtig weit bis zu einer wirklichen Berührung. Und dahinter steckt die Frage, hatte die eigentlich linke Studentenbewegung bereits rechte Gedankenentwürfe in ihrem Konzept?
Was Matthias da eben beschrieben hat, das ist ja diese berühmte Hufeisentheorie. Und an beiden Enden des Hufeisens kommen sich eben rechts und links gefährlich nah. Und die ehemaligen 68er, die sich dann auch tatsächlich als Rechtsradikale entpuppten, von denen gibt es wirklich auch den ein oder anderen, namentlich Günter Maschke, Reinhold Oberlercher, Bernd Rabehl und natürlich auch Horst Mahler, von dem werdet ihr sicher schon mal gehört haben, der ehemalige RAF-Anwalt. Und alle beziehen sich an irgendwelchen Stellen auch immer auf Rudi Dutschke und behaupten, schon bei Dutschke wäre es um Nationalismus und die deutsche Frage gegangen, was ja wiederum auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, haben wir ja vorhin auch schon bei Michaela Kahl gehört. So, jetzt kann man argumentieren, all das hat dann schlussendlich auch bei Reichsbürgern, NPD oder auch bei Kompakt ein Zuhause gefunden. Schauen wir mal, ob was dran ist. Versuchen wir uns in diesem Gedankenlabyrinth mal zurechtzufinden. Und zwar mit Historikerin Christina von Hodenberg. Hallo, Frau von Hodenberg.
Grüße Sie, hallo.
Gibt es dieses Hufeisen, wenn ich jetzt auf Dutschke und die 68er schaue, gibt es dieses Hufeisen dann tatsächlich?
Vielleicht gibt es dieses Hufeisen für die einigen wenigen Personen, die Sie gerade genannt haben. Mhm. Und es gibt natürlich eine ganz allgemeine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Enden des Hufeisens. Und das ist einfach die Sehnsucht nach der Ideologie, die Sehnsucht nach der großen Idee, die man in einer Gruppe aktionistisch umsetzen kann und mit der man dann auf einen Schlag die Welt verändern kann. Und dann auch die Gewaltbereitschaft, die dazugehört. Und das war aber, ich würde sagen, auf beiden Enden des Hufeisens nicht unbedingt typisch. Es war nicht typisch für die Studenten in der Bewegung von 68. Die waren nicht alle radikal und wollten den sofortigen Sozialismus und wollten das mit Gewalt durchsetzen, sondern das waren einige Anführer. Und dann waren es auch von diesen Studenten, ich meine, da gab es Tausende, die reformistisch geworden sind oder die dem linken Flügel treu geblieben sind. Auch dem radikalen linken Flügel. Und es gab einige wenige, die auf der Suche nach einer neuen großen Idee, einer neuen Ideologie und Utopie nach rechts abgewandert sind. Und das war aber selten.
Mhm. Das heißt, wir haben es im Grunde mit einem großen Teil von ehemaligen Studierenden, die auf die Straßen gegangen sind, zu tun, die entweder ihrer gedanklichen Richtung treu geblieben sind, vielleicht auch einfach ein bisschen gemäßigter wurden. Reformistisch haben Sie gesagt, Frau von Hodenberg. Wie würden Sie dann so unterm Strich diese 68er bewerten, ideengeschichtlich? Was haben die uns als Gesellschaft so für einen Input mitgegeben?
Naja, man hört ja oft, dass 68 in der alten Bundesrepublik so der Urknall von allem Möglichen war, dass es der Beginn der sexuellen Revolution war und der Umweltbewegung und der Beginn von flacheren Hierarchien und antiautoritärer Erziehung und so weiter. Und das ist im Prinzip übertrieben. 68 war wichtig und es war auch ein großer Schritt hin zu diesen Dingen, aber es war normalerweise eine Station auf einem längeren Liberalisierungsprozess oder einem Prozess der inneren Demokratisierung der alten Bundesrepublik. Und das hatte schon begonnen in den späten 50er und frühen 60er Jahren. Und das war auch nicht unbedingt immer mit den Akteuren in der Studentenbewegung von 67 bis 69 verbunden, die man sich so vorstellt. Also es ist jetzt nicht so, dass Rudi Dutschke der Vorreiter der sexuellen Liberalisierung gewesen wäre. Oder auch die Aufarbeitung des Nationalsozialismus wird sehr häufig genannt als eines der Ergebnisse der Studentenbewegung. Und auch da muss man eigentlich sagen, das ist ein Prozess, der früher eingesetzt hat und andere Träger hatte im Wesentlichen. Aber im Rückblick verdichtet sich 1968 so ein bisschen zu dieser Chiffre, auf die man das alles projizieren kann. Und das ist nicht immer ganz falsch, aber auch nicht richtig.
Aber auch nicht ganz richtig. Bisschen übertrieben eben, wie Sie gerade gesagt haben.
Mhm. Genau. Mhm. Also es gibt natürlich eine indirekte Wirkung, insofern, als dass es dann einen Reformschub gab und 1969 den Wahlsieg der sozialliberalen Koalition, also nach einer sehr, sehr langen Phase, letztendlich konservativer Regierungen, wird zum ersten Mal 1969 eine sozialdemokratisch geführte Regierung gewählt. Und das hat auch etwas mit dem Reformschub durch die Studentenbewegung zu tun, der sogar bis hinein in die konservative Partei wirkt. Also selbst in der CDU gibt es 68er dann.
Mhm. Ich finde, wenn man sich an diese Zeit erinnert, gibt es ja irgendwie auch zwei Optionen, das zu sehen. Also man kann sich 2023 hinstellen und sagen, boah, die 68er, das war ja wirklich ein krasser Haufen Macherinnen und Macher. Die haben eben wirklich aufgeräumt mit vielem alten Mist, wenn ich das mal so sagen darf, in unserer Gesellschaft. Also so eine Art Heldenerzählung, wie sich viele Alt-68er ja auch gerne selbst erzählen. Oder man schaut es sich irgendwie als historische Konsequenz an, dass es eben 68er geben musste, weil es die erste Nachkriegsgeneration war, die viele, viele Fragen hatte an die Elterngeneration. Wo würden Sie das einordnen, auf so zwischen diesen beiden Optionen?
Also ich habe immer ein Problem damit, das so als eine familiäre Geschichte zu erzählen, wo die Kinder gegen die Eltern stehen. Und dann wird es noch problematischer, wenn man den Nationalsozialismus und die Belastung mit hineinnimmt. Ist natürlich klar, dass das die erste nachnationalsozialistische Generation ist, die groß wird in einer Gesellschaft, die noch sehr stark belastet ist vom Nationalsozialismus. Aber die Trägergeneration des NS waren nicht die Eltern, sondern meistens die Großeltern der 68er. Also da fängt es schon an zu haken. Und dann ist es so, dass die revoltierenden Studenten, die identifizieren schon ihre Gegner mit Nazis. Und ihre Gegner sind die Polizisten und der Bundespräsident und die Politiker und so weiter. Aber das sind abstrakte Nazis. Wenn es in der Tat nationalsozialistische Belastung gibt in der eigenen Familie, dann ist der Regelfall, dass auch die 68er-Generation das gemeinsam beschweigt und da eben nicht ihre Eltern zur Rede stellt. Das ist eigentlich ein sehr typisches Muster, das später durch einzelne Erzählungen, die aber ungewöhnlich sind, von Vater-Sohn-Konflikten um den Nationalsozialismus dann irgendwie in den Medien entstellt wird, würde ich sagen. Und im Grunde ist die Studentenbewegung und 1968 in der Bundesrepublik ganz ähnlich wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich oder in den USA, speist sich aus ganz ähnlichen Quellen. Und man braucht den Nationalsozialismus nicht, um dieses generationelle Aufbegehren und diesen Wunsch nach mehr Reform, mehr Utopie, mehr individueller Partizipation zu erklären.
Wir haben ein paar schräge Bilder von den 68ern in unserem Kopf. Kann das sein, Frau von Hodenberg?
Ich glaube schon. Und das fängt schon damit an, dass wir nicht zuletzt, weil wir eben den Fotos und den Fernsehberichten von damals glauben, immer so eine Riege junger, männlicher SDS-Helden vor Augen haben.
Wie Rudi Dutschke auch.
Wie Rudi Dutschke. Die gab es natürlich und die waren auch wichtig. Aber genauso wichtig waren eigentlich die Frauen. Also der SDS hatte etwa ein Viertel weibliche Mitglieder. Und 1968 war in der Tat der Urknall der zweiten Welle der Frauenbewegung in Westdeutschland. Und man könnte argumentieren, dass die Frauen damals im Grunde sehr viel mehr verändert haben auf lange Sicht als diese andere Riege, auf die wir immer gucken, die Riege der männlichen SDS-Theoretiker. Denn es kam ja nicht zu der sozialistischen Revolution, die Dutschke und andere wollten, aber es kam durchaus auf lange Sicht zu einer Änderung in den Paarbeziehungen. Die Frauenbiografien haben sich verändert, die Kindergärten, die Schulen sind weniger hierarchisch geworden. Sogar bis in die Büros hat das ausgestrahlt. Also es gibt eine Politisierung des Privaten und dann eben auch eine Emanzipation der Frauen und eine generelle Diskussion über die Geschlechterrollen, die von 68 sehr wesentlich angestoßen wurde. Und das ist auch in anderen Ländern und nicht nur in Westdeutschland so erfolgt. Und man müsste eigentlich neben Rudi Dutschke zum Beispiel auch auf einige der weiblichen Vorreiterinnen von 68 schauen. Also zum Beispiel sagen wir mal Helke Sander.
Ich wollte Sie zum Abschluss fragen, Frau von Rodenberg, was ist denn eigentlich an Rudi Dutschke noch aktuell, noch für uns heute interessant und noch geblieben? Aber die Frage klemme ich mir dann lieber und frage Sie lieber nach den vielleicht zum Beispiel feministischen oder weiblichen Anführern dieser Bewegung oder diesen Errungenschaften aus dieser Zeit. Was ist von denen noch aktuell?
Ich würde sagen, dass sich eigentlich viele der anfänglichen Forderungen der Frauenbewegung von 68 nicht grundlegend von den Geschlechterforderungen, Reformforderungen heute unterscheiden. Also die Idee, dass auch Frauen eine Karriere haben sollten, selbst wenn sie Kinder haben, dass die Männer mithelfen sollen, dass Geschlechteralltag zu Hause, aber auch bei der Arbeit frei von sexualisierter Gewalt sein sollte. All das hat sich natürlich nicht schon 68 abgespielt, sondern dann eben in dem Jahrzehnt oder in den zwei Jahrzehnten danach sehr stark ausdifferenziert und gefolgt. Aber diese Themen beschäftigen uns bis heute. Trotzdem würde ich sagen, dass Dutschke halt nicht unwichtig ist. Und Dutschke ist auch das öffentliche Symbol der Bewegung geblieben. Und das liegt eben auch daran, dass er schon damals medial sehr präsent war, auch sehr fotogen und in gewisser Weise auch das Bild der Bewegung auf sich vereinen konnte mit seinen handgestrickten Pullovern und langen Haaren, was damals eben als lange Haare galt, ja. Aber es war nicht zuletzt auch das Attentat auf Dutschke selbst, was natürlich für ihn tragische Folgen hatte, das ihn zu einer so wirksamen Figur langfristig gemacht hat. Er wurde eben zum Märtyrer der Bewegung.
Christina von Hohenberg, Historikerin, mit uns im Gespräch über die 68er. Ich würde sagen, Frau von Hohenberg, wir haben da eine Menge aufgeräumt und vielleicht das ein oder andere schiefe Bild zumindest mal angesprochen, vielleicht sogar ein bisschen gerade gerückt. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Also Frau Rodenberg, Matthias, die wir eben gehört haben, würde ja vieles, was wir so bisher über die Studentenbewegung gedacht haben, gerne nochmal neu denken. Aber dann hätten wir wiederum auch eine Menge Aktualität, echte Aktualität in Ihnen noch zu finden. Und dich kann ich ja jetzt quasi sogar als Zeitzeuge heranziehen. Was würdest du denn so heute über die 60er denken?
Naja, also die 60er sind schon sehr spannend gewesen, haben unsere Gesellschaft tatsächlich sehr verändert. Man muss das, was wir Studentenbewegung nennen, klar trennen von der RAF, also von gewalttätigen und gewaltbejahenden Gruppen. Die Studentenbewegung davon abgesondert, die hat das Leben in Deutschland tatsächlich, wie ich finde, freier und einfacher gemacht. Für die Erwachsenen jener Jahre war das sicher eine Zumutung, aber man sollte eben auch nicht zu viel hineininterpretieren. Es war sicher auch der Spaß am Protest dabei. Ich sag mal so Stichworte Kommune 1, da ging es drunter und drüber. Mhm. Fritz Teufel ist so ein Name. Es war auch Experiment und Spaß an neuen Formen des Zusammenlebens dabei und es war nicht alles politisch, was man sich so im Nachhinein vielleicht denken könnte. Aber klar ist, die Studentenbewegung und allen voran Rudi Dutschke waren Kritikziele für rechte und rechtsextreme Kreise und Parteien, für konservative Kirchenkreise. Und insofern haben die Studenten der 1960er Jahre tatsächlich den Muff aus den Talaren an den Universitäten bekommen und gleichzeitig haben sie frischen Wind in die Gesellschaft hineingebracht.
Die Studentenbewegung und an ihrer Spitze Rudi Dutschke. Mit vielen Seiten dieser Bewegung und vielen Seiten dieses Menschen, das war heute eine Stunde History. Danke dir, Matthias. Nächstes Mal befassen wir uns mit dem vielleicht spektakulärsten Fall von Fake News der deutschen Geschichte, bevor noch irgendjemand den Ausdruck kannte, Fake News. In der nächsten Sendung geht es nämlich um die Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher im April 1983. Markus Dichmann, mein Name, heute mit ein bisschen belegter Stimme, verzeiht's mir. Ich hoffe, ihr habt trotzdem gerne zugehört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.